Wie wirst du Millionär? Wäre nett zu wissen, oder? Finde ich eine gute Frage. Gut, man könnte jetzt sagen, ich bin eindeutig der Falsche, um die zu beantworten. Bin noch ein bisschen von diesem Ziel entfernt, aber ich kann sie euch trotzdem beantworten. Und außerdem, ich finde es doch mal ein Zeichen, dass Christen in ihren Gottesdiensten relevante Fragen stellen und beantworten. Wie werde ich Millionär? Ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten, wie du Millionär werden kannst. Das erste, du kannst erben. Na, wenn du ein Rich Kid bist, so ein sogenanntes, wenn du reiche Verwandtschaft hast, dann wirst du irgendwann selber zum Millionär werden. Automatisch, ohne was dafür zu tun. Wenn allerdings nicht noch der geheimnisvolle Erbonkel aus Amerika auftaucht, ist der Zug leider abgefahren für dich. Denn wenn du erben würdest, dann wüsstest du schon, dass du Millionär bist oder wirst. Okay. Zweite Möglichkeit, und das ist die vermeintlich leichteste und schönste, gewinn einfach im Lotto. Ja, kauf dir für wenig Geld einen Lottoschein, bisschen Glück und schon sind die Millionen auf dem Konto. Und diese Lügen der Lottoindustrie führen dann dazu, dass ganz viele Leute sinnlos Geld ausgeben. Die Wahrscheinlichkeit, durch Lotto Millionär zu werden, liegen bei 1 zu 140 Millionen. Ich habe mal ein paar Ereignisse rausgesucht, die wahrscheinlicher sind. Vom Blitz getroffen werden, eineiige Vierlinge bekommen, von einem herabfallenden Flugzeugtrümmerteil erschlagen werden und mein Favorit, ich bin Linkshänder, als Linkshänder bei dem Gebrauch eines Produktes für Rechtshänder zu sterben. Das ist wahrscheinlicher, als im Lotto zu gewinnen. Und durch diese Lügen, dass man durch Lotto was gewinnen könnte, davon leben unzählige Casinos, Glücksspielbanken, Lottogesellschaften und noch mehr. Diese 5 einfache Wege, Millionär zu werden oder sonst was, das verkauft sich richtig gut. Die Wunderpille, die du schlucken musst und schon bist du ohne Anstrengung, ohne Mühe Millionär. Damit ziehen Leute einem ganz schön viel Geld aus der Tasche. Denn der dritte und beste Grund oder Weg, Millionär zu werden, ist auch der unbeliebteste. Arbeite hart. Setze alles daran. Konzentrier dich, fokussier dich auf dieses Ziel. Und dafür reicht es nicht, nur im Beruf vollen Einsatz zu bringen, weil das tun viele und werden trotzdem nicht Millionär. Das fängt schon bei der Berufswahl an. Und wenn du Pastor wirst, dann hast du schon verloren. Ja? Und du musst da schon gucken, wenn du deinen Beruf wählst, vielleicht sogar deine Interessen zurückzustellen, zu gucken, welcher Beruf bringt dir am meisten Geld. Und das ist nicht nur beim Thema, wie werde ich Millionär so, sondern auch bei den vermeintlich kleineren Dingen im Leben, wie beim Laufspektakel gestern. Jeder, der sich gestern über diese Strecke manchmal auch gequält hat und damit Sachen erreicht hat, die eigentlich jenseits seiner Vorstellungskraft gelegen haben, egal ob das die 6 Kilometer oder die 69 waren, die alles gegeben haben, haben das nur geschafft, weil sie hart gearbeitet haben, weil sie zielgerichtet gelebt haben in den letzten Wochen. Ich weiß von Leuten, die haben in den letzten Wochen auf Alkohol verzichtet, um das letzte Quäntchen noch rauszuholen. Fast alle Läufer haben sich bei dem miesesten Wetter, und davon hatten wir in den letzten Wochen genug, rausgequält, um zu trainieren. Manche haben noch so ein Kilo abgenommen, vielleicht vorher, um noch weniger Gewicht über die Laufstrecke tragen zu müssen. Zielgerichtet sein, fokussiert sein, zielgerichtet leben. Das ist auch das Thema im Gottesdienst, weil wir können auch noch eine Ebene drüber gehen. Was ist das Ziel deines Lebens? Und wie erreichst du das? Wie kommst du dahin, dass du am Sterbebett mal sagen kannst, jawohl, das war's, das war gut, ich habe mein Ziel erreicht. Und ganz ehrlich, das wirst du nicht sagen, wenn du Millionär warst. Das wirst du nicht sagen, wenn du auch noch Abteilungsleiter geworden bist. Das wirst du wahrscheinlich sogar nicht sagen, wenn du das Laufspektakel mitgemacht hast. Da muss ja noch mehr sein. Da ist noch mehr als Ziel. Und wenn wir das erreichen wollen, werden wir merken, müssen wir auch zielgerichtet leben. Und was dieses Ziel ist, wie wir es erreichen und was das für die anderen Ziele in unserem Leben bedeutet, das gucken wir uns anhand eines heute ganz kurzen Predigttextes an. Und zwar Matthäus 6, die Verse 19 bis 21, die ich euch jetzt vorlesen möchte. Häuft auf dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen und von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Diese Worte stehen in der Bergpredigt. Das ist so das Grundsatzprogramm von Jesus, so das Wahlprogramm, könnte man sagen. 2,5 Kapitel, richtig harter Stoff. Richtig harte Anforderungen. Und ich finde auch diese Zeilen hier und heute, die haben es ganz schön in sich. Jesus redet hier ja explizit vom Thema Geld. In Gold, Silber oder irgendwas, Schätze. Luther übersetzt an der Stelle Reichtümer. Nee, hier war Reichtümer, Luther übersetzt Schätze. So rum. Und Schätze kann man, wenn man sich den Text ein bisschen anguckt, auch weiter fassen als dieses reine Geld. Und das möchte ich heute auch tun. Und ich möchte mir jetzt mal mit euch angucken, was sind denn unsere Schätze im Leben? Was macht etwas zu einem Schatz? Was sagt Jesus zum Thema Schätze? Verschiedene Arten. Und wie gehen wir dann das an, dass wir da einen guten Umgang finden? Als erstes möchte ich euch einladen zu einer Bestandsaufnahme. Wie gesagt, der Text fasst, oder man kann das mit dem Text weiter fassen als Gold, Silber, Papiergeld. Das sind Schätze, die unser Leben reicher machen. Und ich möchte zunächst ein paar Merkmale mit euch erarbeiten, was denn einen Schatz ausmacht. Euch dann ein paar konkrete Beispiele geben, dass ihr selber eure Bestandsaufnahme machen könnt und gucken könnt, was sind denn so die Schätze in meinem Himmel, in meinem Leben. Also, das erste ist, Schätze kosten Zeit und Geld. Und ihr wisst es, es hat gestern das Laufspektakel, ich bin Läufer. Einer der Schätze in meinem Leben, kann ich euch schon mal verraten, ist es Laufen. Und um diese Merkmale für euch ein bisschen greifbarer zu machen, erkläre ich die euch jeweils an meinem Thema Laufen. Also, sie kosten Zeit und Geld. Ich bin ein grundsätzlich sparsamer Mensch. Ich freue mich, wenn ich nicht zu viel Geld ausgeben muss, vor allem keine größeren Summen für vermeintlich sinnlose Sachen. Als ich letztes Jahr mein großes Laufevent, den Heidi-Lauf, geplant habe, habe ich danach mal zusammengerechnet, wie viel mich dieses Projekt gekostet hat. An Hotelübernachtung, an Zugfahrt, Laufschuhe, Klamotten, Ernährung, Versorgung, Ausrüstung, neues GPS-Gerät. Ich sage euch die Summe hier jetzt nicht, aber es war mehr, als ich gedacht habe. Aber wisst ihr was, ich habe es gerne ausgegeben. Es hat sich gelohnt. Das war richtig gut. Und von der Zeit muss ich gar nicht erst reden, was das gekostet hat, wie viele Stunden ich hier durch den Eichgrund gerannt bin. Und nicht nur die Trainingszeit, sondern auch, was es sonst an Zeitkapazität in meinem Kopf gebraucht hat. Die Planung, die Streckenplanung, das Austarieren, wann ich wo, was, wie esse. Es kostet Zeit und Geld. Und das ist ein Zeichen von Schätzen in deinem Leben. Das zweite ist, deine Schätze haben Vorfahrt vor vielen anderen Dingen. Das heißt nicht, dass Schätze immer die Nummer eins sein müssen. Aber du gibst diesen Schätzen mehr Raum und Zeit als anderen Dingen. Als ich mich auf diesen Lauf vorbereitet habe, war klar, an meiner Familie will ich nicht Zeit sparen und an meiner Arbeit kann ich irgendwie nicht Zeit sparen. Also musste sich das Laufen dahinter gruppieren. Auf Platz 3. Okay, wie kann ich also noch Zeit sparen? Ich kann dem Laufen Vorrang vor meinem Schlaf geben. War klar, tagsüber sind meine Kinder da, abends muss ich oft arbeiten, also bin ich letztes Jahr ganz, ganz oft früh aufgestanden. Ich stehe gerne früh auf, aber nicht so früh. Ich hatte oftmals eine 3 auf dem Wecker, als ich aufgestanden bin, um 20, 30, 40 Kilometer zu rennen. Ich habe dem Laufen Vorfahrt gegeben vor anderen Dingen. Ich habe in den ersten 9 Monaten letztes Jahr kein einziges Buch gelesen. Ich lese total gerne, das entspannt mich. Aber ich hatte die Zeit nicht, weil ich dem Laufen Vorfahrt gegeben habe. Ja, ihr versteht das Prinzip. Ein Schatz in deinem Leben, dem gibst du Vorfahrt vor anderen Dingen. Und das dritte, das nenne ich mal den Gollum-Effekt. Die anderen ersten beiden Sachen waren jetzt ziemlich wertneutral. Der ist jetzt eher negativ. Wer von euch Herr der Ringe gesehen hat oder gelesen hat, Gollum ist der ursprüngliche Besitzer dieses einen Ringes. Und dieser Ring hat Gollum kaputt gemacht, korrumpiert. Er hat alles auf diesen, auf seinen Schatz konzentriert. Hat sämtliche sozialen Sachen vernachlässigt, Essen vernachlässigt, Trinken vernachlässigt und ist am Ende zu einem ja, nicht mehr menschlichen Wesen geworden, weil alles nur noch auf diesen einen Ring gerichtet war, auf seinen Schatz. Ein Zeichen von Schätzen in deinem Leben kann sein, dass sie zu viel Raum einnehmen. Es muss nicht sein, aber es kann ein Zeichen sein. Auch wieder am Laufen. Wenn ich mich intensiv auf einen Wettkampf vorbereite, dann habe ich manchmal auch keine Zeit mehr für Freunde, weil ich entweder zu müde und platt bin, um abends noch jemanden zu treffen, weil ich schon gelaufen bin oder weil ich am nächsten Morgen noch laufen will. Und das ist nicht immer gut. Und in dem Ding kann es dann sein, dass ich auch mehr in meinen Gedanken bei meinem Trainingsplan bin, als bei meiner Tochter, die mir gerade beim Essen ihre Geschichte aus der Schule erzählen möchte. Auch nicht immer gut. Na, der Gollum-Effekt. Ein Schatz hat die Tendenz dazu, dir zu wichtig zu werden. Okay, drei Merkmale von Schätzen. Und jetzt möchte ich euch noch drei mögliche Schätze nennen, die in unseren Breitengraden, glaube ich, sehr verbreitet sind. Das eine ist Geld. Jetzt, du musst nicht der Megakapitalist sein. Aber viele Menschen freuen sich, wenn der Kontostand eher mehr wird als weniger. Und die meisten freuen sich nicht nur an dieser einen Zahl, sondern vor allem an den Dingen, die sie mit diesem Geld machen können. Sich schöne Dinge kaufen, Urlaub ermöglichen, alles Mögliche. Geld kann, wie der Text es hier ja auch sagt, ein Schatz in deinem Leben sein. Das zweite, ganz verbreitet, Anerkennung. In Zeichen von Social Media sind Likes fast so wertvoll wie Geld. Wenn andere Leute mich mögen, ich viele Freunde habe, ich Anerkennung für das kriege, was ich mache, was ich bin, kann das ein Schatz in meinem Leben sein. Ich finde es faszinierend, was manche Leute für andere tun, weil ihnen das so ein hoher Wert ist, den anderen Liebe zu zeigen, Anerkennung zu zeigen und das dann auch zurückzubekommen. Ganz wertneutral. Das ist erstmal ein Schatz, der in deinem Leben sein kann. Und das dritte, Hobbys. Beim Laufen, habe ich es gerade schon gesagt, muss nicht laufen sein, kann Bienenzüchten sein, kann Briefmarken sammeln sein, angeln, lesen, was immer du willst. Musik machen, das würde ich definieren, das, was du gerne tust, immer wieder, ohne Geld dafür zu bekommen. Und du machst es trotzdem. Das könnte ein Schatz in deinem Leben sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du jetzt mal so innerlich ein bisschen, während ich hier rede, eine Bestandsaufnahme machst. Was sind Schätze in deinem Himmel, in deinem Leben? Was sind deine Schätze, die dein Leben mitbestimmen? Du hast die Kategorien, du hast Beispiele. Vielleicht hast du jetzt so ein, zwei Sachen, die in deinem Kopf sind. Warum das wichtig ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Bisher habe ich ja relativ wertneutral geredet. Wenn ihr gerade eben aber aufmerksam zugehört habt beim Bibeltext, merkt ihr, oh, das könnte jetzt ganz bitter werden. Ich lese euch Vers 19 nochmal vor. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an, keine Schätze an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Jesus macht hier ganz klar zwei Kategorien auf. Es gibt die weltlichen Schätze. Und es gibt die himmlischen Schätze. Und er macht das nicht wertneutral. Er sagt nicht, ach, es gibt die und es gibt die und jetzt such dir doch mal aus, was dir so am besten gefällt. Sondern er hat eine ganz klare Präferenz. Er sagt ganz klar, das eine mach's nicht, das andere mach es. Aber da müssen wir jetzt uns ja erstmal fragen, was sind denn bitte Schätze im Himmel? Jetzt kommt ein Theologensatz, Achtung. Schätze im Himmel sind die Teilhabe am Reich Gottes. Das sagt euch jetzt wahrscheinlich wenig. Schätze im Himmel sammelst du, wenn du dafür sorgst, dass du zu Jesus und seinem Reich dazugehörst. Und das geht nur, wenn du eine lebendige Beziehung zu diesem Jesus hast. Wenn du jetzt hier sitzt oder vor dem Bildschirm sitzt und dir denkst, das mit Jesus, das ist alles noch so ein bisschen nebulös, dann solltest du das klären, weil wenn du Schätze im Himmel sammeln willst und dazugehören möchtest, solltest du wissen, worum es geht. Besuch einen Glaubensgrundkurs. Red mit anderen Christen, besuch Gottesdienste und probier das für dich zu klären. Wer ist dieser Jesus? Wie kannst du den besser kennenlernen? Und für euch, die ihr schon ewig hierher kommt, die schon eine Beziehung zu diesem Jesus haben, bedeutet es dann, Schätze im Himmel zu sammeln, dafür zu sorgen, dass sich an diesem Status nichts mehr ändert. Dass ihr ihn immer besser kennenlernt. dass ihr ihm immer ähnlicher werdet, dass ihr immer mehr über ihn wisst. Ganz ähnliche Tipps, wie man das machen kann. Sich mit anderen Christen treffen, in Gottesdienst gehen, Bibel lesen und so weiter. So, das sind Schätze im Himmel. Und jetzt gebe ich euch drei Gründe, warum es gut ist, Schätze im Himmel zu sammeln. Das erste finden wir im Text und die zwei anderen gehen ein bisschen über den Text hinaus. Das erste ist, finden wir in Vers 20, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mehr mitnehmen kann. Du solltest dir Schätze im Himmel sammeln, weil sie dir niemand mehr wegnehmen kann. Ich habe einen Lauffreund, der ist tatsächlich Millionär geworden durch harte Arbeit an der Börse, hat dann gesagt, danke, ich höre auf mit Arbeiten, ich laufe jetzt nur noch. Und das hat er wörtlich genommen. Der hat in seinem Leben nichts anderes mehr gemacht als laufen. Jedes Wochenende 2 oder 3 Wettkämpfe auf der ganzen Welt mit Fotos und Reportagen im Internet. Der hat die ganze Welt dabei gesehen und sich dann bei einem Lauf das Schienbein dreifach gebrochen. Und das war es. Stand heute, nie mehr laufen. Was bleibt übrig von einem Menschen, wenn der Schatz auf einmal weg ist? Was ist, wenn du auf einmal nie mehr laufen kannst? Was ist, wenn deine Familie stirbt? Was ist, wenn deine Ehe zerbricht? Was ist, wenn du deine Arbeit verlierst? Was ist, wenn dein Schatz auf einmal geht? Jesus bleibt. Der Lieblingsaufkleber meiner Jugend, als ich Jesus kennengelernt habe, war das Foto eines nackten Hintern. Und da drüber stand, alles geht in Arsch, Jesus bleibt. Ist etwas salopp, aber das ist das. Alles geht in Arsch, Jesus bleibt. Meine erste Ehe ist zerbrochen, das ist das große Trauma meines Lebens. Und Jesus ist geblieben. Viel kleiner, ich kann seit 7 Monaten nicht mehr laufen, habe das Laufspektakel verpasst, bin verletzt, das nervt mich an. Und Jesus war die ganze Zeit da, hat mich nicht hängen lassen. Wenn ich irgendwann mal nicht mehr meine geliebte Arbeit tun kann, dann wäre das richtig, richtig bitter. Aber dann verliere ich nicht meinen Wert, weil mein Wert an Jesus hängt und an nichts anderem. Alles geht in den Arsch, aber Jesus bleibt. Das zweite ist, du solltest himmlische Schätze sammeln, weil sie dich ans Ziel bringen. Und ich glaube, das habe ich eben schon mal gesagt, du merkst es am Sterbebett. Wenn du auf dem Sterbebett liegst und Revue passieren lässt über dein Leben. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, ich habe noch niemanden sagen hören auf dem Sterbebett, ach, hätte ich mal mehr gearbeitet. Oder wäre ich mal mehr Kilometer gelaufen. Hätte ich mal mehr Fußballspiele besucht. Hätte ich mal mehr Bücher gelesen. Das trägt nicht. Das hält nicht. Am Sterbebett verliert das alles seinen Wert. Und das ist das Gute am christlichen Glauben, weil das trägt nicht nur im Leben, sondern das trägt auch im Sterben. Und das trägt auch darüber hinaus. Ich habe Menschen im Sterben begleitet, die friedlich, teilweise sogar fröhlich sagen konnten, ich habe mein Leben auf die richtige Karte gesetzt. Ich habe mein Leben mit dem Herrn verbracht. Und ich werde den Tag heute mit Gott verbringen und ab morgen die Ewigkeit. Diese Schätze tragen. Und das Dritte ist, du solltest himmlische Schätze sammeln, weil das so viel besser ist als alles andere. Ich laufe saugern. Der Hammer. Ich liebe Laufen. Ich liebe Schlafen. Ich liebe es, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Ich esse gerne. Ich lese gerne Bücher. Ich kann da drin versinken. Aber ich kann es mit Paulus in Philipper 3 sagen, im Gegensatz zu dem, was ich in Christus habe, ist alles andere nur Müll. Nichts von den vielen genialen Sachen, die ich in meinem Leben habe, kommt nur im Ansatz mit dem mit, was ich in Jesus erlebt habe. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist das Beste, das Aufregendste, das Schönste, was du dir auf dieser Welt vorstellen kannst. Und ich habe das hier schon öfter mal gesagt und ich wiederhole es gerne. Selbst wenn du mir jetzt beweisen könntest, dass es keinen Himmel gibt, dass nach dem Tod alles aus ist, sage ich dir und ich setze mein Leben trotzdem auf Jesus. Weil hier und jetzt mit ihm unterwegs zu sein, ist das Beste, was dir passieren kann. Und dann gibt es den Himmel noch oben drauf. Wir haben manchmal das im Kopf und es ist so kaputt, dass wir denken, oh, Gott nimmt uns den ganzen Spaß weg. Die ganzen schönen Sachen verbietet er uns und gibt uns so seinen Ladenhüter. Blödsinn. Er gibt uns das Beste, was es überhaupt gibt. So, jetzt habe ich ein bisschen Werbung gemacht und trotzdem bleibt da ein Dilemma. Denn wenn ich das jetzt ernst nehme, wenn ihr gut zugehört habt, was ich gesagt habe, dann könnte man zum berechtigten Schluss kommen, ein Christ darf keine Schätze mehr im Himmel haben. Keine Hobbys, keine Freuden, keinen Spaß im Leben. Meine Güte, was ist denn heute los? Wir machen das jetzt so. Immer wenn ich mich verspreche, ersetzt ihr Himmel einfach mit Erde. Ja? Also dann ist alles gut. Also wir dürften keine Schätze mehr in unserem Leben haben und dürften nur noch Jesus haben. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt zuhörst und dir nicht sicher bist, ob das mit Jesus was für dich ist, kann ich verstehen, wenn du sagst, nee, dann nicht. Danke, habe ich keine Lust drauf. Und ich kann auch verstehen, wir Christen, wenn du jetzt denkst, müssen wir jetzt als Eremiten in der Wüste leben, allem entsagen und nur jauchzen und frohlocken. Kann ich auch verstehen, wenn wir sagen, nee, das ist es doch nicht. Das kann es doch nicht sein. Das macht doch wirklich Angst. Und ihr habt es schon gehofft, dass ich das sage. Nein, so ist es nicht. Wir müssen uns nicht entscheiden, entweder oder. Ich würde es mit dieser Formel, die schon hier vorne steht, auf den Punkt bringen. Auf die Priorität kommt es an. Und das kann ich euch mit einer schönen sportlichen Analogie erklären. Wir sind gestern schon genug gelaufen. Jetzt gehen wir mal in Richtung Fußball. Ich bin begeisterter Fußballer. Also auf dem Platz tauge ich vor allem als Torpfosten. Darum habe ich mich irgendwann mal zum passiven Fußball weiterentwickelt. Also ich bin Fußballfan. Ich gucke gerne zu. Und wenn ich mir Fußballvereine angucke, kann ich die grob in vier Kategorien unterteilen. Die erste Kategorie sind die Vereine, die ich nicht mag. Das sind die, über die ich mich freue, wenn sie verlieren. Welche das sind, verrate ich euch nicht. Das tut hier nichts zur Sache. Die zweite Kategorie ist die größte. Das sind eigentlich alle anderen Vereine. Die sind mir völlig egal. Das ist mir egal, ob die gewinnen, verlieren, unentschieden spielen. Juckt mich nicht. Die dritte Kategorie, das sind die Vereine, denen ich positiv gegenüberstehe. Meistens deshalb, weil ich in der Region schon mal gelebt habe. Erster FC Nürnberg gehört dazu und vor allem Erzgebirge Aue. Das sind Vereine, da gucke ich ein bisschen mehr drauf, schaue, wie die gespielt haben, freue mich, wenn die gewonnen haben. Aue ist ein cooler Verein. Das ist ein Dorf, so groß wie Neustadt, spielt in der im Moment dritten Liga. 15.000 Einwohner, wenn die alle ins Stadion gehen, ist das Dorf leer, aber das Stadion noch nicht voll. Und wer sich lila als Vereinsfarbe wählt, das hat schon einen gewissen Charakter. Und die sind einfach cool. So, Aue, Nürnberg. Und dann gibt es die vierte Kategorie. Die vierte Kategorie ist eigentlich nur ein Verein. Borussia Mönchengladbach. Es kann nur einen geben. Ich bin gebürtiger Mönchengladbacher. Ich war mit 4 Jahren zum ersten Mal am Bökelberg. Und als ich hierher gezogen bin als Kind, habe ich dann beschlossen, ich muss jetzt Nürnberg-Fan werden. War dann in Nürnberg im Stadion gegen Gladbach. Und als Gladbach ein Tor geschossen hat, habe ich dann für Gladbach gejubelt in Nürnberg-Montur. Habe gemerkt, es geht nicht. Ich bin einfach Gladbach-Fan. Und in meinem Rahmen bin ich da richtig Fan. Da gucke ich die Spiele auch mal an. Ich weiß ein bisschen mehr über den Kader. Ich ärgere mich, wenn sie so gurkig spielen wie gestern. So. Und es ist alles schick so. Spannend wird es, wenn ein Verein der dritten Kategorie gegen Gladbach spielt. Dann ist es vorbei mit jeder Sympathie. Dann ist ganz klar, dass ich nur für Gladbach sein kann. In meiner Zeit in Sachsen hat Gladbach 2-mal in Aue gespielt und ich war beide Male im Stadion in Vollrüstung, also mit Schal, Fahne und allem drum und dran und Trikot. Und das eine Mal hat Gladbach nur 2-3 gewonnen. Und ich habe mich über jedes Gegentor geärgert, wie sonst was. Und die blöden Auer wagen es. Also, ja, null Sympathie. Die sind ja ganz nett. Aber wenn Gladbach kommt, dann ist alles andere dahin. Deine Schätze im Leben sind völlig okay. Aber wenn Jesus kommt, dann müssen sie ihren Rang einnehmen. Du darfst dich über deine Hobbys freuen. Du darfst dich über dein Geld freuen. Du darfst dich über deine Freunde freuen. Das ist voll gut. Und wir dürfen ja nicht denken, dass Gott uns alles verbietet, was uns Spaß macht. Im Gegenteil, er schenkt uns voll viel. Er gibt uns ganz viel. Er freut sich, wenn wir Freude haben. Aber wenn Jesus kommt, dann muss ich mein Geld und das, was ich mir damit kaufen kann, muss ich unterordnen. Dann muss ich mein Hobby laufen unter und ich darf laufen, so viel ich mag. Aber wenn ich merke, ey, das wird mir zu groß und das nimmt mir die Kraft, um mich fürs Reich Gottes einzusetzen. Und am Ende wird mir Laufen wichtiger als mein Glaube. Alter, Laufen ab in die Ecke. Weil dann ist Jesus einfach wichtiger. Und das passiert aber nicht einfach so. Das ist eine Sache, die du beschließen musst. Das ist eine Sache, die du wollen musst. Einmalig. Das nennt sich dann Bekehrung. Das nennt sich, dass ich Jesus mein Leben gebe und sage, du bist meine Nummer eins. Alles andere kommt hinten dran. Aber wir Menschen sind so elendig vergesslich. Wenn du das vor ein paar Jahren mal gemacht hast, kann es sein, dass sich die anderen Sachen so heimlich wieder hochgestohlen haben. Dann ist es gut, das immer wieder neu auszurichten und zu gucken, hey, Jesus meine Nummer eins, das ist mein Schatz. Und die anderen kommen hinterher. Und ich wünsche dir da eine gute Entscheidung. Ich ringe regelmäßig darum, dass das Verhältnis passt. Aber was Besseres, als diesen Jesus an die Nummer eins zu setzen, kann es für dich nicht geben. Amen.